Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 101 vom 10. Juli 2024. Diesmal direkt aus der Sommerpause, da werden keine Bodenprofilgruben ausgehoben. Aber der Julian hat sich bereit erklärt, mit mir diese kleine Zusatz-Sonderfolge nochmal aufzunehmen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich, Julian, du ausdauernder Lolch.
Jo, Antrieb, ne?
Das haben wir jetzt im Vorgespräch gerade geklärt. Bei der Suche nach einem Titel für diese Folge mehr oder weniger hast du mir mal nebenbei so erklärt, dass das deutsche Weidelgras ist, glaube ich, ne? Das hat hier im Podcast auch schon mal eine Rolle gespielt, dass das den Trivialnamen ausdauernder Lolch hat. Und das fanden wir beide sehr lustig. Mal gucken, ob es für den Folgentitel reicht.
Ah, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall ein neues Schimpfwort despektierlicher Art und Weise gelernt. Du ausdauernder Lolch.
Du ausdauernder Lolch, ja, das werden wir uns jetzt merken. Bitte beschimpft euch aber nicht gegenseitig, seid lieb zueinander. Ja, Julian, wie ist es zu dieser Folge gekommen? Es ist ja nun mal so, bei uns passiert ganz viel hinter den Kulissen und eigentlich sind wir schon in der Sommerpause, aber ich glaube, du und ich, wir hatten so ein bisschen Sehnsucht nochmal nach dem Podcast. Und dann ist es nun mal auch so, dass gerade so die Ereignisse sich überschlagen. Also mir wurde gesagt, da gibt es so ein Fußballturnier, das europaweit ausgetragen wird. Ich kenne mich mit Fußball nun gar nicht aus. Das will ich an der Stelle mal, nee, ist falsch. Ich kenne mich mit Fußball aus. Ich beherrsche die Spielregeln beispielsweise. Aber es interessiert mich nicht, Julian. Es gibt wenige Dinge auf unserem grünen Planeten, die mich so wenig interessieren wie Profifußball, sage ich mal so. Auf dem Bolzplatz, das gucke ich mir gerne mal an, wenn ich zufällig da bin, ne? Finde ich eine tolle Partie. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich komme nicht mehr mit, wer da von wem gekauft wurde und wer da in der Nationalmannschaft ist und so. Ah, schlimm. Und du hast mich jetzt aber überredet, also du wolltest schon ganz lange, dass wir beide einen Fußball-Podcast zusammen machen. Das geht leider nicht, Julian. Das sage ich dir ja auch nochmal sozusagen in der Aufnahme. Aber du hast mich überredet, hast gesagt, ey Christo, es gibt da auch noch einen Aspekt, nämlich den Boden im Fußballstadion. Den könnten wir doch hier mal beleuchten. Ne? Und da war ich erst ein bisschen angetan und habe da aber gesagt, ah nee, es braucht einen Anlass. Dann war jetzt das Deutschland gegen Spanien, was ich mir dann auch mal reingezogen habe. Ich muss sagen, das war ganz schlimm für mich, diese ganze Zeit mir das anzuschauen. Du hast das ein bisschen optimiert, dein Zuschauerverhalten, ne?
Ja, ich bin tatsächlich, weil so viel zu tun und links und rechts war, ich bin irgendwann nach dem ersten Tor bin ich eingeschlafen und rechtzeitig zum Ausgleich von Deutschland aufgewacht.
Ja.
Man wird alt.
Ja, das ich wünschte, es wäre so, also für mich war es, nee, also nicht falsch verstehen, ich erkenne das an und ich erkenne das auch an, dass das ein tolles Hobby ist, wenn man selbst spielt oder wenn man da zuguckt und so. Es ist halt nichts mehr für mich, ne? Ich habe da andere Interessen und so. Aber ich habe gegen Ende tatsächlich auch ein bisschen mitgefiebert. Es ging dann in die Verlängerung und so kurz vor knapp. Und dann war noch diese Sache mit dem Handspiel und so, ne? Und Julian, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt diese Folge einfach, auch wenn Deutschland verloren hat. Ihr habt ja bei Instagram fleißig abgestimmt und mal jetzt einfach mal die Folge zum Fußballboden. Und ich bin natürlich auch gespannt, was du mir da zu erklären wirst. Du bist da, glaube ich, in so ein kleines Rabbit Hole gefallen.
Ja, ja, genau. Also es war ja tatsächlich in der Vorbereitung, wie du auch gesagt hast, ne? Es war eigentlich so eine typische Unter-der-Dusche-Idee, so, ah, das wäre mal ein interessantes Thema, was leider einfach zu spät gekommen ist, weil wir waren schon mit der Planung durch bis zur Sommerpause und ja, irgendwie gedacht, ja, Fußballplätze, müsste doch eigentlich was zu geben. In der Tat, das gibt es. Nur wir waren mit der Planung ja schon durch, was die EM-Zeit auch anging und ja, da haben wir jetzt halt überlegt und jetzt machen wir es dann doch. Ja, und ich habe mal gedacht, wir machen einfach was wirklich komplett basic ist, nämlich wie müsste ich so einen Platz eigentlich aufbauen? Weil das ist ja gerade auch für die Greenkeeper unter uns und du hast ja auch so ein Exemplar schon gefunden, hast du mir schon im Vorgespräch erzählt, die ja meistens eine relativ kurze Lunte haben, was die Rasenpflege angeht, dass man da nicht drauf soll, den Rasen nicht kaputt machen soll. Es ist halt einfach was liebevoll gehegt und gepflegt werden muss. Und dazu gehört natürlich auch, sag ich mal, der Bodenaufbau. Ne? Also das war auch, würde ich dann sagen, okay, ein vernünftiger Fußballrasen, wenn es noch ein Naturrasen ist, wie wird er eigentlich vom Untergrund her aufgebaut? Weil das ja eigentlich, ja, ist ja nichts mehr naturnah. Es gibt Stadien, die sind noch sehr naturnah. Also so als Info, das alte Freiburger Stadion, wenn die Gerüchte stimmen, das ist noch so ein komplett gewachsener Naturrasen gewesen. Und die haben auch berüchtigterweise, so als Fun Fact, Fußballer wissen es wahrscheinlich, ne? Also kürzeres Spielfeld gehabt als normal, das eine Tor war höher als das andere und so. Also die hatten wirklich noch so ihre Naturfläche, aber alles, was ja inzwischen neuer gebaut wird und ein bisschen höher in den Liegen ist, das sind ja alles technisch erstellte Oberflächen, ne, die aber dennoch alle Definitionen eines Bodens ja irgendwie erfüllen. Und deshalb dachte ich, wäre es mal ganz, ganz nett, mal so in der Zwischenfolge mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Jo, wie ist denn überhaupt sowas aufgebaut? Gibt es da Vorschriften zu? Und ja, die gibt's natürlich. Ne, also, dass wir mal so ein bisschen uns über die Basics tatsächlich unterhalten da.
Darauf freue ich mich sehr und ich muss mich ja auch ein bisschen darauf einstellen, Julian, du hast es gerade gesagt, ne? Es gibt da Udo und Wilke beispielsweise, denen man auf YouTube dabei zuschauen kann, wie sie sich gegenseitig behaken. Und das ist tatsächlich ein Format, was ich an der Stelle mal empfehlen will. Und das ist auch so mein Bezugspunkt zum Fußball, ne? Kurzes Setting, also Udo ist Platzwart bei einem kleinen Verein in Ostfriesland. Übrigens da, wo Maya und mein ursprünglicher Co-Host mal hergekommen ist, da in der Ecke. Udo hat eine ziemlich kurze Zündschnur, das muss man einfach sagen. Und das hängt natürlich auch mit der Beschaffenheit des Platzes zusammen. Also die haben da auch einen Naturrasen. Und er ist natürlich als Platzwart dafür zuständig, den zu pflegen. Und allein schon, was ich dort sehe, was nach einem Spiel so angerichtet wird, ne? Also da wird ja wirklich geackert auf dem Platz, da sind richtige Löcher drin, da fliegen Grasbatzen meterweit durch die Luft, ne? Und er muss das natürlich hinterher alles reparieren, ne? Das ist schon interessant, sich dann mal die Frage zu stellen, wie muss dieser Boden eigentlich aufgebaut sein? Was muss der aushalten können? Wie muss das mit der Witterung eigentlich abgefedert werden, damit dieser Platz auch wirklich langfristig stabil bleibt? Das wirst du uns ja heute alles so grob erklären, sage ich mal. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ich würde einfach mal sagen, Julian, du hast ja dieses Thema vorbereitet. Ich höre dir jetzt ganz gespannt zu und bin wirklich gespannt, was ich heute über den Fußballplatzboden lernen kann.
Ja, also wir nähern uns aus zwei Richtungen. Einmal so das Fachwissenschaftliche und einmal das eher praxisnahe. Ich glaube, das ist deshalb auch ein schöner Hybridansatz, wenn wir schon nachher auch über den Hybridrasen sprechen. Wir haben so an Wissenschaftspapern zweimal rausgesucht. Eins kommt aus Russland. Das ist der verlinkte Belobrov und Samutaev. Und eins aus Italien haben wir noch, was ein Konferenzpaper ist von Magni et al. Von 2004. Die sich mal so ein bisschen damit beschäftigt haben, okay, wie sieht denn überhaupt so ein Aufbau eines Fußballplatzes auf? Und ich denke so, das Grundlegende ist erstmal, dass wir als Bodenkundler sagen, wie nennen wir das Ding überhaupt? Ich glaube, so von unserer internen Logik her ist das recht schnell beantwortet. Das wird wahrscheinlich ein Technosol sein, weil es halt eben menschlich aufgebaut ist. Wir werden aber, glaube ich, in den nächsten Minuten noch merken, ach, guck an, also da werden auch so artifizielle Horizonte wirklich eingebaut, wenn ich einen vernünftigen Fußballrasen dann auch wirklich wachsen haben will. Die beiden Russen, die haben sogar eine eigene Catchphrase erfunden. Interessanterweise, man wird das sehen, wir haben es auch im Vorgespräch gesagt, etwas schangeliges Paper. Ich weiß jetzt nicht genau, durch welchen Review-Prozess das in welcher Härte durchgegangen ist, weil die halt sehr selbstreferenziell sind. Also insbesondere der Herr Samutaev, der hat ein ganz gutes Selbstzitieren-Netzwerk laufen. Also der Großteil der zitierten Paper da drin ist quasi von ihm selbst. Und die sind wohl mal irgendwann, haben die Möglichkeit bekommen, große russische Stadien abzudecken und mal ein paar Untersuchungen darauf durchzuführen. Und ich glaube, da ist wirklich, wenn man in das Literaturverzeichnis guckt, ist aus jeder Ecke was drin. Also wir hätten was über Makroorganismen rausfinden können, Bodenchemismus und so weiter. Sei es wie es sei, wir sind jetzt erstmal bei der, glaube ich, spannenden Fragestellung auch gewesen, wie entwickelt sich so ein Fußballplatz, wenn er einmal angelegt ist. Also unser Paper, was wir jetzt hier haben, heißt dementsprechend auch Evolution of the Soil Cover of Soccer Fields. Und das Startmaterial, das nennen die jetzt interessanterweise nicht so ja, offiziell ein Technosol, sondern die haben halt ihre Catchphrase entwickelt, der STF. Und das wäre eine Soil-like Technogenic Formation. Also oh. So das Ding, wie sie ihren den Platz beschreiben. Und sagen aber, okay, das ist komplett artifiziell angelegt, das ganze Ding, also komplett anthropogen überprägt. Aber die gehen quasi in ihrem Paper, was 2013 angereicht, 2014 publiziert wurde, gehen die also davon aus, dass wir durchaus so in einem Zeitrahmen 50 bis 75 Jahre zumindest die Bildung eines Aha-Horizont-ähnlichen Gebildes sehen können, insofern da natürlich kein kompletter Rasenwechsel vorliegt. Das ist ja auch immer was, wie du gesagt hast, wenn der Rasen mal kaputt ist, wenn sehr nasse Bedingungen sind, da unbedingt gespielt werden musste zum Beispiel, kann das auch mal sein, dass ein Rasen getauscht wird, aber ungestörterweise sind die sich zumindest sicher. Es gibt also tatsächlich so Eigenschaften, die sich daraus entwickeln, die tatsächlich in Richtung eines Soil-like Bodies gehen, wie sie es nennen.
Ja. Und von welcher Ausgangslage gehen die aus? Wir wissen das ja aus der klassischen Bodenkunde, die Rohböden sind entweder ein Syroseben oder ein Lockersyroseben. Wovon gehen die da aus?
Also, die gehen jetzt noch von keinem kompletten Bodentyp aus, der sich da entwickelt. Und die Ausgangslage, die man beschreiben kann, würde am ehesten wahrscheinlich eher ein Lockersyroseben beschreiben. Also, weil wir halt auf jeden Fall lockeres Substrat haben, was eingebracht wird, wenn wir so einen artifiziellen Bodenkörper, so einen Technosol in einem Stadion aufbauen. Also würde es am ehesten von der Perkulationsrate her, von der Korngröße, die wir da haben, am ehesten so einem Lockersyrosem entsprechen. Wenngleich wir merken, dass da schon so ein Pseudo-B-Horizont auch eingebaut wird und wir auch, ja, natürlich künstliche Drainagelagen auch mit drin haben. Das ist was wir nachher nämlich auch sehen werden. Das ist mit der Hauptunterscheidungsgrund, wie unterschiedlich Naturrasenplätze gebaut werden können. Also drainiere ich die oder entsprechend nicht. Und die sind also zum Beispiel jetzt hingegangen und hatten den Zugang für dieses Paper zu zwei Stadien. Eins in Makatschkala, wahrscheinlich habe ich das gerade russisch komplett zerhauen, das Dynamo-Stadion. Und das andere wäre das Dynamo-Stadion in Moskau, also vom altehrwürdigen Fußballverein Dynamo Moskau. Die konnten die tatsächlich in zeitlichen Abständen auch beproben. Das heißt, deren Probenzyklus sah jetzt im Grunde vor, wir haben Datensätze direkt nach Reconstruction, also nach Wiederherstellung eines neuen Rasens, und dann entsprechend 10 Jahre drauf. Also das wäre so die Geschichte, in diese reingehen. Diese 50 bis 75 Jahre, da sind sie relativ dürr im Paper, sprechen auch nur von according to our observations on old soccer fields, die also nicht näher beschrieben sind. Also der Reviewer merkt auf und denkt sich schon so, wo sind denn die Daten an? Also die Stadiondatensätze sind halt 10 Jahre alt. Und worauf die halt entsprechend gehen, war einfach mal zu schauen, okay, was können wir denn tatsächlich für Unterschiede feststellen? Also gibt es jetzt Heterogenitäten? Also die sind davon ausgegangen, dieses künstliche Spielfeld ist homogen oder möglichst homogen angelegt. Und wie verändert sich quasi die Eigenschaft des Bodens über diesen Zeitraum von zum Beispiel 10 Jahren? Und für mich war es ganz spannend, weil da auch Geräte benutzt wurden, um das zu quantifizieren, die ich selbst auch in der Forschung benutze. Zum Beispiel haben die den Eindringwiderstand gemessen. Also die Penetration Resistance, wie es im Englischen dann so heißt, mit einem Penetrologger. Es ist ja eigentlich so, ich wüsste kein Konkurrenzunternehmen, der Standard von Eichelkamp immer, ohne Werbung zu machen. Es gibt ganz viele andere tolle Firmen, die Bodenequipment herstellen. Aber normalerweise, wenn wir irgendwas Penetrologger-mäßiges sehen, ja, ist es halt das Gerät, was so in die ersten 80 Zentimeter gehen kann. Und da haben die sich zum Beispiel angeguckt, okay, entwickelt sich da eine Heterogenität auf dem Platz? Also haben wir mal höhere oder niedrige Eindringwiderstände. Und was ganz interessant war, das finden wir. Also diese Plätze sind schon relativ heterogen und es wirkt total ja ungewohnt, dass wir plötzlich so Fußballplätze als Grafik drin haben in so einem Paper, also wo so Strafräume abkartiert sind mit unterschiedlichen Eindringwiderständen. Was aber halt spannend ist, es sind null die Bereiche, wo ich es jetzt aus der Hüfte heraus vermutet hätte. Na, man würde ja eigentlich vermuten, wenn wir irgendwo erhöhte Eindringwiderstände finden, dann irgendwo, wo viel Action ist, wo viel Verdichtung ist, ne? 5-Meter-Raum zum Beispiel. Also wer sich vielleicht an seine Jugend erinnert und oder vielleicht an seine aktuelle Zeit erinnert, auf einen beliebigen Dorfbolzplatz geht, wo ist die blanke Erde und kein Rasen mehr? Normalerweise so 11-Meter-Punkt bis 5-Meter-Raum. Das ist so das Ding.
Das ist bei Udo und Wilke ganz genauso, Julia.
Genau, siehst du, ne? Aus der Lebensrealität rausgenommen. Ja. Im Paper leider nicht. Also da sehen wir interessanterweise so Kante des 16ers ist hochverdichtet, eine Eckfahnenbereich ist hochverdichtet. Also da sind sie auch noch nicht so drauf zu sagen, oh, wir haben Gründe dafür gefunden, dass das irgendwie heterogen aussieht. Sie verbleiben erstmal darauf zu sagen, okay, ja, wir sehen Heterogenität. Punkt. Na, also ich wüsste auch keine Spielsituation, die das jetzt taktisch widerspiegeln könnte, was wir da sehen. Also selbst wenn wir Heatmaps von Spielerbewegungen drüber legen, naja, wäre es wahrscheinlich relativ selten, dass wir da wirklich was sauber treffen. Also wer mal in das Paper reingucken will, ist mal ganz ungewohnt und spannend. Zum Beispiel Figure 2 wäre das Ding, was so ein bisschen den Strafraum mal dann darlegt. Ja. Ja, was wir auch haben, ist dann halt das fand ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Ansatz, eine Mikrotopographie, die sie dann auch erhoben haben. Sprich also, ganz runtergebrochen, gibt es irgendwelche Bereiche, die plattgelaufen wurden. Also wo wir einfach Depressionen in der Oberfläche haben, die also etwas tiefer liegen als umliegende Bereiche. Und ja, das gab es tatsächlich. Die sind tatsächlicherweise aber auch so ein bisschen zu erklären, fußballtaktisch, weil diese Mikrodepressionen, das heißt dieses Reintreten des Rasens, die finden wir um den Elfer rum, im 5-Meter-Raum, an jeder Eckfahne, in der Mitte ein Streifen, an den Außenstreifen. Das heißt, wenn man jetzt mal so richtig einen raushauen wollen würde, könnte man ja vielleicht überlegen zu sagen, wir decken das mal mit der dominanten Spieltaktik. Ne? Also haben wir eher über Außen gespielt, haben wir über die Mitte gespielt und so weiter und so fort. Also sie haben auf jeden Fall was gefunden. Sagen wir mal so. Sie nennen es Nanodepressionen, wo wir dann also tatsächlich ja einfach einen Eindruck in die Oberfläche haben. Ne? Also so Heterogenitäten mit drin. Und das ist für die hauptsächlich in dem Paper so der Hinweis zu sagen, ach guck an, da entwickelt sich wahrscheinlich über den Verlauf, das ist jetzt ein 10-Jahres-Datensatz, eventuell so in den nächsten 50, 75 Jahren, auf Basis ihrer älteren Fußballplätze, könnte sich eine naturnahe Heterogenität ausbauen. Und das ist, glaube ich, auch so das Grundthema des Papers erstmal gewesen, zu sagen, verbleibt so ein Fußballplatz eher homogen oder wird er durch die Nutzung künstlich heterogen gemacht? Und das kann man durchaus sagen, gemessen am Einringwiderstand, an der Mikrotopographie, jo, auf jeden Fall. Und diese Grafik, das ist die Abbildung 4 in dem Paper, wer da nochmal reingucken will, die sagt jetzt aber schon was Schönes, was uns zu diesem zweiten Punkt hinbringt, nämlich, wie ist das Ganze überhaupt aufgebaut? Also wie sollte ich, müsste ich eigentlich einen Fußballplatz aufbauen? Weil da taucht das erste Mal wirklich sowas auf, was wir aus der Bodenkunde sehen. Die haben nämlich tatsächlich Bodenarten kartiert. Ne, über 3 Lagen, die sie da annehmen. Wir haben also einen sandigen Lehm als Oberfläche, dann einen lehmigen Sand als Mittellage. Und dann haben sie sogar an unterschiedlichen Stellen, da kann man dann von ausgehen, dass man eventuell schon wirklich den In-Situ-Boden, der mal vor dem Spielfeldbau da drin war, sieht, kriegt man halt unterschiedliche Fraktionen in Richtung tonhaltige Lehme, Lehme, Sandlehme. Ne, also alles Lehmfraktionen, aber mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Und das leitet natürlich zu der Idee hin. Also was wäre so denn ein idealer Aufbau von einem Fußballplatz? Was müsste ich machen, wenn ich den jetzt anlegen will? Vor allem, wenn ich noch die Arbeit investieren will, auf Naturrasen zu spielen. Weil da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Ganz viele schalten halt um auf Hybridsysteme, halb Kunstrasen, halb Naturrasen oder sogar ganz Kunstrasen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Aber so ein Fußballrasen wirklich beständig zu machen, das ist schon eine ziemliche Lebensaufgabe tatsächlich. Und da sind wir jetzt mal sogar hochoffiziell geworden. Neben dem Italiener-Paper, was wir jetzt gleich noch haben, also den Magni et al., habe ich auch einfach mal geguckt, was schlägt denn so die UEFA vor? Ne, so die hochrichterliche Instanz, wenn es darum geht, was sollen Verbände, Vereine beachten, wenn wir einen Fußballboden im Grunde aufbauen?
Das sind da die, für mein Verständnis, die sich immer schön bestechen lassen, wenn es um irgendwelche Ausrichtungsorte von Weltmeisterschaften geht und so.
Natürlich. Es ist natürlich immer ganz zufällig, aber ja, ich glaube schon, das könnte man so bezeichnen. Ne? Naja, und die haben tatsächlich, ne, also alles schön durchreglementiert. Es gibt die offiziellen UEFA-Richtlinien zur Spielfeldqualität, Aufbau und Instandhaltung von Naturrasenfeldern. Also ein schöner Wälzer von 60 Seiten, was man denn bitte so machen sollte. Und ich sag ganz ehrlich, wäre ich jetzt irgendjemand, der jetzt so ein Fußballfeld neu anlegen sollte oder wollte, wäre ein bisschen angefressen, weil man sehr schnell hier einfach die Verantwortung auf ExpertInnen schiebt. Na, also im Grunde wir, unser Zielpublikum ja auch, ne, die in der Bodenkunde zum Beispiel unterwegs sind. Denn ich kann zum Beispiel reinlesen, Kapitel 3.2, Drainagesystem und Bodenaufbau. Na, da steht nicht was drin, was könnte ich denn machen? Und was wir daraus mitziehen können, sind zum Beispiel so Sätze wie, wir sollten sandreiche Rasentragschichten nehmen. Und das ist tatsächlich so eine ganz gute Grundregel, dass ganz häufig die Fußballplätze sehr sandiges Substrat haben. Und wir wissen natürlich sofort, warum. Ne? Das dient der Drainage. Also, dass wir halt keine Verdichtung haben, wenn da FußballerInnen im 22 Leutchen da über den Platz rennen, jede Woche vielleicht ein Spiel ist, dass wir natürlich bei einem sehr tonhaltigen Gemisch sehr schnell einfach Verdichtungszonen am Oberboden hätten. Da bleibt das Wasser stehen, das Rasen, die Rasenauflage kommt damit nicht gut klar, mit der Luftarmut in den Poren und so weiter und so fort. Also man sorgt im Grunde dafür, dass wir es oben eher sandig haben. Wenn man weiterdenkt, klar, kann man sich dann auch denken, okay, das wird wahrscheinlich dann ziemlich düngeintensiv sein, weil dann natürlich ordentlich Stickstoff auch drauf gegeben wird, damit es schön grün ist, schön wächst und so. Und bei sehr sandigen Substraten wissen wir ja, ne, also Austauscherflächen eher wohl weniger. Ja, aber das ist halt so ein Ding, was man so ein bisschen moderieren muss dann da drin. Ne? Aber ansonsten geht es, wie gesagt, sehr schnell dann dahin, dass, wenn dann weiter beschrieben wird, wie soll ich es denn überhaupt bauen, kommt nur noch so ein ganz dürrer Absatz. Laboranalysen sämtlicher Baustoffe, Sand, Kies und so weiter. Also, dass man mal so überlegt, was klappe ich denn da rein in diesen Technosol, sind unabdingbar, um sicherzustellen, dass Baustoffe mit geeigneter Korngröße verwendet werden. Also, die gehen so vor allem auf diese physikalischen Eigenschaften. Und dann endet das Kapitel abrupt mit, in diesem Zusammenhang ist stets Rat von Spezialisten einzuholen. Punkt. Und mehr kriegen wir quasi nicht mit. Wir sollen quasi sandreiche Oberböden hinkriegen. Und ja, im Zweifel sagen, guck mal eben kurz drüber, dass die Korngröße passt und ansonsten Fachmann, Spezialisten um die Ecke.
Haben wir jetzt aber gleichzeitig auch ein neues Berufsfeld für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler damit aufgedeckt, Julian, ne?
Genau das. Ich sehe auch schon mich mehrere Stadiontouren machen, wenn ich ein Drittmittelprojekt beantrage, so Heterogenität von Naturrasenplätzen in deutschen Bundesliga-Standorten oder so. Das wäre für sehr Fußballinteressierte, glaube ich, etwas lohnenswert.
Dann triffst du dich mal mit Beloprov und Samotaev, wie sie heißen, ja, ne? Und kannst du mal fragen, warum sie sich nur selbst zitieren.
Ja, ja, das könnte momentan, glaube ich, so in der weltpolitischen Lage ein bisschen
schwierig werden. Oh ja,
einer russischen Partner.
Stimmt, naja, daran habe ich...
Anderes Thema.
Anderes Thema, ja.
Naja, und im Grunde ist dann aber noch die große Sache so, trainieren wir den Platz oder nicht? Also wenn wir sowas künstlich aufbauen, was wird denn da eingebracht? Also im Grunde wird immer geraten, macht einen sandreichen Oberboden, düngt entsprechend noch kräftig gegen, damit der Rasen gut wächst, aber guckt vor allem darum, dass also quasi das Überschusswasser gut abtrainiert wird. Und da sagt man gerade auch für den Untergrund, und das wäre jetzt zum Beispiel in diesen beiden russischen Stadien gar nicht mal der Fall gewesen, dass man im Zweifel sogar eine Kiesdrainageschicht einbaut. Das heißt, wirklich Makroporen in den Boden reinbringen, um zu sagen, die nehmen das Wasser entsprechend auf. Also im Grunde Taktiken, die wir ja aus der landwirtschaftlichen Nutzung schon lang und breit kennen. Die üblichen gelben Drainagerohre, die ich irgendwo lege, um eine Makropore einzubauen. Eventuell halt auch Unterbodenänderungen, die dann stattfinden. Und ja, das hat tatsächlich auch messbare Auswirkungen auf die Platzqualität. Und das haben sich zum Beispiel eben die Italiener angeguckt, also das Magnet All Paper, die also genau diese drei unterschiedlichen Aufbauten mal getestet hatten. Also quasi undrainiert, eine Schlitzdrainage, also dass man quasi einfach in den Boden reinschlitzt, um halt Grobhorn hinzubekommen und eben entsprechend eine komplett Drainage unten mit drin. Ne? Und haben sich da auch, deshalb fand ich es mal ganz interessant zu sehen, mal einfach damit beschäftigt, ganz harmlos, wie gesagt, kein gereviewtes Paper, einfach zu gucken, wie viel infiltriert denn da zum Beispiel, wie ist der Eindringwiderstand, aber interessanterweise auch die Ball Rebound Resilience, das heißt, wie gut ist der Boden geschützt und armiert gegen den Ball, wenn er denn abprallt, und die haben sogar eine standardisierte Rollweite des Balles ermittelt, was ich ganz spannend fand. Weiß der Geier, wie sie es dann angestellt haben. Es sind auch sehr indifferente Ergebnisse in dem Fall, muss man ganz klar sagen. Aber was spannend war, dass man nur mal so ein Gefühl dafür bekommt, ist halt die Infiltrationsrate. Und die sind halt bei vergleichbaren Randbedingungen drauf gekommen, dass ein undrainierter Platz so 10 mm die Stunde verklappen kann, bevor es zum Aufstau kommt. So ein Pipe-Drain-System, also mit einem Entwässerungsrohr so 23, also Faktor 2 ungefähr. Schlitzdrainage bis zu 9-mal so viel, also 91 mm. Und die sogenannte Sand-Based Root Zone, das heißt wirklich das Einbringen einer groben Unterlage unter dem Platz, die sind dann auf absurde 715 mm die Stunde gegangen. Ne, das heißt, da sieht man relativ deutlich, ne, Faktor 71. Die Waffe der Wahl, wenn ich was neu aufbaue, wäre dann wahrscheinlich wirklich, ich sollte einen Stockwerkbau in meinem Technosol erstellen, der so auf jeden Fall mindestens eine grobe Unterlage eben hat, die also entsprechend in der Horizontierung in einem Stockwerkbau meines Technosols das Wasser schnell aufnehmen kann. Also Ziel wäre im Grunde, wenn ich jetzt bodengründlich hingehen würde, wäre eine sandige Bodentextur im Oberboden, dann im besten Falle irgendwas Schluffiges in der Mittellage, damit also die Wurzeln ausreichend mit Wasser versorgt werden. Und dann auf jeden Fall eine kiesige oder sandige Untergrundlage, um halt zu sagen, okay, wir haben genug Makroporen, die also das Wasser aufnehmen können, wenn es mal zu viel reinregnet. Das wäre also so der Idealaufbau eines künstlichen Fußballrasens. Ja, so etwas, was wir durchaus auch mal in der freien Natur sehen könnten, wenngleich wir natürlich schon Probleme hätten, so eine Horizontierung natürlicherweise hinzubekommen. Sand, Schluff, Kies von oben nach unten durch. Das bräuchte schon besondere Bedingungen, ne, um da halt entsprechend das so herzustellen. Woran man das sehen kann, das sind halt wirklich ganz klar technisch erstellte Böden, wenn es ideal eben läuft. Und da gehen halt ganz viele Vereine auch zu hin, ganz viele Sportstätten. Wenn man das eh machen muss, kompletten Neuaufbau dieses Unterbaus eben vorzunehmen, weil man halt hinten raus kosteneffektiver arbeiten kann. Ne? Also ich muss weniger Rasen erneuern, ich habe weniger Schäden auch teilweise drin, wenn ich also eben gucken kann, dass ich so eine Art von Stockwerkbau halbwegs sauber eingestellt bekomme.
Tja, da sieht man mal, wozu die Bodenkunde alles gut sein kann, wenn man sie etwas beherrscht, ne? Mehr oder weniger. Also ganz interessant, das ist auch tatsächlich was Udo und Wilke in dem Format, ich spreche die hier nochmal an, weil ich glaube, die werden wir einfach mal verlinken, Julian, mal gucken, vielleicht können die uns ja mal gebrauchen, dann reisen wir mal nach Ostfriesland und gucken uns mal den Platz an. Aber ja, Ostfriesland ist nun mal niederschlagsreich. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues an der Stelle. Und die haben immer wieder Probleme mit Wasserstau. Ne? Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern an eine Folge tatsächlich. Das wäre jetzt tatsächlich auch interessant, das mal an anderer Stelle noch mal zu beleuchten. Es gibt ja sicherlich Spezialfirmen, ne, die sich entweder, was weiß ich, mit Rollrasen beschäftigen, ne, mit dem richtigen Rollrasen. Oder aber auch sowas wie Bodenbelüftung, das sieht man ja auch an der einen oder anderen Stelle, ne, die dann sozusagen hinkommen, sagen, nee, pass auf, du musst hier keinen neuen Rollrasen ausbringen, sondern du musst nur den Boden anständig belüften, ne, dadurch bilden sich so präferentielle Fließwege oder so, ne, und das Wasser versickert, ist natürlich die Frage, wie langfristig wirkt das dann auch, ne, wie schnell setzt sich diese künstliche Porosität dann wieder zu, ne, das wäre auch mal interessant, das sicherlich mal an anderer Stelle zu beleuchten, ja. Aber was gäbe es da für Fachfirmen, wie gehen die damit um und wie profitieren die vielleicht auch von solchen Forschungsergebnissen? Das finde ich natürlich auch nochmal spannend.
Also die Fachfirmen, die gibt es definitiv, da bin ich halt auch bei der Recherche entsprechend natürlich drauf gestoßen. Und es gibt auch interessanterweise, es wäre nicht Deutschland, wenn es nicht eine DIN gäbe, die gibt es tatsächlich auch. Also das wäre, wie es genau wissen wir, die DIN 18035-4, also Bodenaufbauten von Rasensportplätzen. Ja, also ist alles ziemlich normiert. Und da gibt es halt genau diese vier Spielarten. Ne, dass man also wirklich sagt, entweder gar keine Drainage, Naturspielfeld, das muss dann aber wirklich gut passen, muss man ganz klar sagen. Also das ist ein hohes finanzielles Risiko, zu sagen, ich lasse alles so, wie es ist. Weil mir kann es natürlich passieren, dass der Rasen relativ schnell kaputt geht. Und dann geht's halt im Grunde darum, wie intensiv will ich diese Drainage bespielen. Also sind das einzelne Schlitze, die ich mache? Will ich irgendwo bodennah ein Drainagerohr einfach verlegen? Oder baue ich halt diesen Platz komplett auf mit einer flächigen Drainageschicht, dass man also wirklich sagt, okay, wir haben also unter dem gesamten Platz eine homogene Drainage halt eben entsprechend liegen. Und das ist natürlich auch immer in der Praxis. Ich glaube schon, dass das so ein Punkt ist, wo man als BodenkundlerInnen durchaus einen Mehrwert bieten könnte. Weil wir natürlich zwar nicht genuin aus der Warte kommen, aber schon, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür haben, abzuschätzen, wo könnten wir stauende Bedingungen haben oder wie müsste halt ein vertikaler Aufbau unseres Bodenprofils einfach gegeben sein, um was sinnvoll Nutzbares eben hinzubekommen. Also da, denke ich, sind auf jeden Fall Potenziale gegeben. Es ist halt immer die Frage, glaube ich, dann aber auch, inwieweit wird man Gehör kriegen oder inwieweit will man halt diese Rücksprache halten? Weil es ist natürlich, wenn es einmal sauber geregelt ist, technisch bei den größeren Sportplätzen, denke ich, schon meistens die Vollausstattung, sprich also flächige Drainage plus Rohr. Und das ist tatsächlich dann etwas, was eigentlich sehr, sehr krisensicher ist. Also da gibt es inzwischen einfach auch, weil zum Beispiel die UEFA in Europa relativ starke Richtlinien auch braucht und will, merkt man ja auch daran, wenn kleinere Vereine mal aufsteigen, dann heißt es ganz schnell, dass das Stadion nicht mehr den Vorgaben entspricht. Das ist zum einen natürlich, sag ich mal, das Bauliche, aber auch ganz häufig einfach, was muss mein Spielfeld denn erfüllen? Also ab bestimmten Ligahöhen muss ich noch an eine Rasenheizung zum Beispiel denken. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir also den Schnee sicher wegbekommen, sondern dass zum Beispiel auch gerade bei Naturrasen dafür gesorgt werden muss, dass der natürlich auch im Winter weiter wächst. Und das ist auch energetisch eine sehr interessante Geschichte, weil tatsächlich in nicht wenigen Bundesliga-Stadien, wenn kein Spieltag ist, ein wahnsinniger Aufwand an künstlichen Beleuchtungsapparaturen gezogen wird, weil die Stadien heutzutage natürlich wenig offen sind. Wir haben ein ganz kleines Durchgangsfensterchen oben im Dach, wo im Grunde nur die Sonne überhaupt reinkommt. Das heißt, selbst wenn wir nicht mal winterliche Verhältnisse haben, haben wir teilweise selbst in Frühjahr- und Herbstmonaten das Problem, dass eigentlich zu schattig ist im Stadion. Und das habe ich selber auch zum Beispiel schon mal bei Stadionführungen sehen können, was das halt für Riesenapparaturen sind, ne? Die dann halt wirklich spielfeldbreit mit ordentlich Lumen da drauf knallen, damit also quasi der Rasen genug Sonnenlicht in Anführungsstrichen simuliert bekommt, um überhaupt in sinnvolles Wachstum dann eben reinzugehen. Also da hängen noch ganz viele Geschichten letztlich hinten dran, die man am Anfang vielleicht gar nicht so bedenkt. Und ja, um, glaube ich, das Ding so ein bisschen auch mit der Lebenswirklichkeit abzuschließen, ist ja immer die Frage, ja, was passiert denn, wenn man es nicht macht? Ne? Also gibt's da so Fälle, die bekannt sind, wo halt Mist gebaut wurde oder wo das nicht fachlich sauber und vernünftig eben gehandhabt wurde? Und interessanterweise, das weiß ich wiederum relativ gut aus erster Hand, weil ich bin jetzt auch nicht mehr so der Diehard-Fußball-Fan, aber als Gladbacher hat man halt relativ wenig Wahl, ne? Dann ist man Fan der einzig wahren Borussia. Und wir haben im letzten DFB-Pokal tatsächlich drunter gelitten, dass berüchtigterweise in Saarbrücken der Ludwigspark relativ stark aufgestaut hatte. Also die hatten schon weit vor dem DFB-Pokalspiel hatten die Probleme. Es gab auch schon mehrere Ligaspiele, die abgesagt werden mussten, weil die Situation wohl die war, dass das Stadion in Saarbrücken neu gebaut wurde. Das heißt, man war dann auch in der Situation, dass man sagen musste, okay, ich muss mal gerade ganz kurz den Platz einmal neu aufbauen und quasi auch technisch komplett neu hinsetzen. Und ich denke, Saarbrücken, ich kenne jetzt die Zahlen nicht ganz genau, aber wird ähnliche Probleme haben wie nahezu jede Kommune in Deutschland, dass man eben sehr wenig Geld zur Verfügung hat, insbesondere für halt so ja Sonderspielereien wie zum Beispiel ein Stadion mal eben neu zu bauen, weil in dem Fall gehört auch wirklich das Stadion der Stadt und nicht dem Verein. Dementsprechend hat man das Problem, Geld war knapp, es war aber klar, mit einem Drittligisten, da müssen halt bestimmte Dinge gebaut werden. Und das Stadion entsprach halt einfach nicht mehr den alten Vorgaben. Und man ist hingegangen, musste dann letztendlich so knapp 16 Millionen in die Hand nehmen, also nicht wenig, gerade für einen Drittligisten, den man da ja im Grunde sitzen hat, und hat also entsprechend das Stadion einmal neu aufgebaut und damit auch das Spielfeld neu aufgebaut. Und man hatte dann wohl irgendwann, so kam es dann peu à peu raus, die Idee, als dann angehakt werden sollte, was für Extras hätte ich denn gerne, kam man wohl auch zu dem Punkt Drainage. Und hat dann gesagt, wie viel kostet die denn? Ah, 200.000. Das lassen wir aber besser sein. Wir sind schon bei 16 Millionen. Das ist ein relativ hohes Budget jetzt schon. Sprich also, wir sparen uns mal gerade ganz, ganz kurz diese Aufgaben. Ja, und wie gesagt, nachdem sie dann gesagt haben, nee, also die Drainage, das wird uns zu teuer, die sparen wir uns dann drin, haben sie es also einfach auf der natürlichen Unterlage hingesetzt, das Ganze. Ja, und das Ergebnis war dann relativ eindeutig, sobald es halt ein bisschen mehr in Saarbrücken geregnet hat, stand also regelmäßig das Wasser auf dem Platz. Und da gab es tatsächlich also auch aus bodenkundlicher Sicht beeindruckende Bilder, gerade vor den großen DFB-Pokalspielen, wie die halt händeringend versucht haben, das Stauwasser aus dieser Fläche rauszubekommen. Also du wirst es wahrscheinlich nicht gesehen haben, aber man sah tatsächlich Platzwarte mit Laubbläsern das Wasser wegpusten. Also kann man sich vorstellen, so viel Wasser stand da drauf oder teilweise mit den schweren Rasenwalzen, das wird so richtig ausgewrungen. Naja, und man ist jetzt dann letztlich doch zum Schluss gekommen, war doch eine scheiß Idee, sich bei dem 16-Millionen-Budget die 200.000 für eine Drainage zu sparen. Denn, das sind jetzt auch gerade ganz neue Meldungen vom Saarländischen Rundfunk, habe ich mal geguckt, was gibt's denn so Neues aus dem Ludwigspark? Und ja, es gibt tatsächlich jetzt den Fall, die sind fast durch. Zwischenzeitliche Wasserstandsmeldung war die übliche, nämlich der neue Rasen wird noch teurer. Denn dummerweise hat der DFB auch noch neue Auflagen in der Zeit dazu gepackt, dass nämlich zum Beispiel aus energetischen Gründen noch eine Dämmung unter der Rasenheizung verlegt werden sollte und so weiter und so fort. Naja, sagen wir mal so, das neue Konzept, also Drainage plus Dämmung, Rasenheizung und allem drum und dran, wird momentan auf 2,3 Millionen Euro beziffert. Das heißt, aus 200.000, die man sich am Anfang gespart hat, ist mal so der Faktor 10 geworden, ist 11 sogar. Man darf jetzt also knapp 2,3 Millionen in die Hand nehmen, um das ganze Ding halt eben ja wirklich sinnvoll nutzbar zu machen. Und auch da war dann natürlich wieder so ein bisschen Schacherei, dass man so gesagt hat, okay, an was liegt das denn jetzt? Und auch da wieder was wir eigentlich aus der Bodenkunde kennen. Der Oberbürgermeister hat zumindest in den Pressemitteilungen mal so durchsickern lassen, Durchsickern ist eigentlich ein schöner Begriff jetzt auch dafür, ne? dass man auch nicht ganz ausschließen könnte, dass der Greenkeeper da vielleicht Mist gebaut hat und irgendwie unter unpassenden Bedingungen den Boden bearbeitet hat, sprich eine Verdichtungszone geschaffen hat, wo das Wasser nicht so gut durchkommt. Und man hat jetzt wohl inzwischen einen externen beauftragt, die Grünpflege dort zu betreiben. Das heißt, der ehemalige Greenkeeper ist auch noch nicht mehr da. Na, also interessanterweise. Was ich aber ganz knuffig fand, neben diesen ganzen Mehrkosten, die natürlich aus Steuergeldern, das ist eine Katastrophe, muss man sagen. Na, also Budget anzusetzen, zu sagen, man spart sich 200.000, daraus werden 2 Millionen. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Hätte ja auch gut gehen können. Also man will jetzt niemanden komplett da in Sack und Asche reden. Aber was ich dennoch ganz knuffig fand, war jetzt noch eine Lösung. Was mache ich denn jetzt mit dem alten Rasen? Weil man muss sich auch vorstellen, die haben dann so einen kompletten Fußballplatz da rumliegen. Und der wird tatsächlich jetzt auf Spielplätzen verlegt. Und da gibt es auch über dem einen Link, den wir sicherlich noch einstellen werden, ganz knuffige Bilder und sogar einen kleinen Videobeitrag aus dem saarländischen Rundfunk, wo man dann sieht, wie auf ehemaligen Ascheplätzen, auf Kinderspielplätzen, jetzt der Original-Ludwigspark-Rasen dann eben noch verlegt wird. Das heißt, er lebt sogar noch weiter, ne, im Breitensport. Also so gesehen ist das zumindest noch eine Komponente, die dann ganz gut endet.
Da, das ist Grasrecycling, ist auch noch so eine Geschäftsidee, ne? Das könnten wir dann auch noch anschließen. Nicht nur Rollrasen irgendwo verticken, sondern auch entsprechend den Rasen dann recyceln.
Das ist ja auch noch genau so. Das.
Du hast eine ganze Menge gesagt und natürlich die Presseartikel habe ich schon in die Shownotes gehämmert, wie blöd. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Entertainment fürs Wochenende oder so. Aber wir haben tatsächlich noch nicht über die botanische Komponente gesprochen an der Stelle, ne? Die du ausdauernder Lolch, Julian, das musst du natürlich auch nochmal nachholen. Und ich bin ziemlich froh, weil ich habe neulich schon mal eine Soiltalk-Folge vorbereitet. Die haben, glaube ich, wir beide sogar durch. Ach ja, natürlich, das war die Asbestfaserfolge, ne? Genau. Wo es auch um die Wechselwirkung mit zwei Grassorten ging. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest das Rispengras, ich weiß nicht, ob es das Wiesenrispengras war, da auch eine Rolle gespielt hat. Welche beiden Grassorten hast du identifiziert?
Ja, also das Typische, was eigentlich immer empfohlen wird, so als der typische Sportrasen, ist eben deutsches Weidelgras oder eben der ausdauernde Lolch genannt und das Wiesenrispengras. So eine Mischung aus beiden, das soll wohl so das Ideale sein aus Beständigkeit, Belastbarkeit, Trittfestigkeit. Ne? Also das kriegt man dann auch in den Tüten, wenn man irgendwie so einen Sportrasen zum Beispiel kauft für den Garten, wo die Kiddies dann irgendwie drauf spielen können. Ne?
Ja, das muss natürlich auch bestimmten Eigenschaften genügen. Und ich finde das aber unfassbar interessant. Und deswegen, das ist, glaube ich, was diese Folge hier so ein bisschen getragen hat, ne? Was man sich für Gedanken macht, ne? Um einen Sport, ne? Also das ist natürlich wichtig und natürlich gerade Profifußball, der muss auch irgendwie sozusagen standardisiert ablaufen. Also die Randbedingungen müssen schon irgendwie standardisiert sein, damit die Leute da auf dem Platz auch möglichst optimale Leistungen bringen können, ne, sage ich mal so. Ne. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, Julian, was da für ein Aufwand betrieben wird, dass sogar Forschung betrieben wird darüber. Ne. Und was es eben ausmachen kann, wenn man da an der einen oder anderen Stelle, siehe Saarbrücken, ne, auch mal die bodenkundlichen Beschaffenheiten nicht so wirklich beachtet und da versucht, entsprechend Geld zu sparen. Also sehr interessant. Faszinierend für mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen abschreckend, ne? Weil ich weiß nicht, ich komme da, das ist nur meine persönliche Auffassung, aber ich komme da nicht so ganz hinterher. Fußball und Sport sollte von meiner Warte aus betrachtet, sollte das eigentlich was sein, was man freizeitlich macht, was man gerne macht, ne? Wo man natürlich auch ein bisschen investiert, ne? Aber das ist ja, das hat ja Dimensionen angenommen im Profifußball, die man sich als Otto-Normalbürger gar nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Ne? Und da frage ich mich dann auch, also wenn ich mich jetzt für einen Profiverein entscheiden würde, hier in Leipzig sitzt ja so einer, der glaube ich auch recht bekannt ist, ne? Was müsste ich denn da jetzt noch investieren, um beispielsweise da ins Stadion zu kommen und mir auch die Spiele live anzugucken, ne? Was hängen da überhaupt für Transfergelder dran dann, wenn ich Vereinsmitglied bin, kann ich da mitentscheiden und so, ne? Das ist dann immer so ein ganzer Rattenschwanz und der endet auch irgendwo bei der Gestaltung des Fußballrasens, wo ich mich vielleicht als Bodenkundler dann auch aufregen würde, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das Stadion hier in Leipzig, das war ja mal zu DDR-Zeiten das Stadion der 100.000, das war ein riesen Zentralstadion sozusagen, ne? Und da haben sie dieses neue Fußballstadion reingesetzt und da wüsste ich jetzt auch nicht, wie da der Platz eigentlich aufgebaut ist, ne? Und könnte ich da an Informationen kommen oder nicht? Das sind immer alles so Fragen, ne? Deswegen wird es mich auch nicht zum Fußball verschlagen, aber ich fand diesen Einblick hier ganz interessant an der Stelle, Julian. Was hat dir dieses Rabbit Hole jetzt gegeben? Wie hat sich dein Leben verändert, nachdem du diese Paper gelesen hast?
Na gut, man denkt ja natürlich mal jetzt über ein paar Dinge nach, die man eigentlich als selbstverständlich hinnimmt, wo man sich aber schon immer mal als Stadiongänger auch gefragt hat, okay, wie bauen die das Ding eigentlich im Untergrund auf? Und vieles natürlich, wenn man Bodenkundler ist, guckt man drauf und denkt sich, klar, irgendeine Drainage wird da wohl drin liegen. Es ist ja auch mal immer wieder von Drainage die Rede. Aber es war schon spannend zu sehen, dass man mit also wirklich ganz einfachen bodenhydrologischen und bodenphysikalischen Grundwissen sich schon zumindest erschließen kann, wie sollte so ein Platz tatsächlich aufgebaut sein. Und dann ist es natürlich immer auch, wie du auch sagst, dieser wirtschaftliche, aber auch ökologische Aspekt. Weil der letzte Punkt, den man auch noch nennen kann, ist, dass ja ganz häufig inzwischen jetzt auch Hybridrasen verwendet werden. Weil man eben sagt, okay, ein Kunstrasen ist eventuell etwas pflegeleichter. Das ist völlig egal. Da könnte ich quasi auf einer völlig undifferenzierten Bodenunterlage, rolle ich die Matte aus, befestige die und gut ist. Und das wird halt in ganz, ganz vielen Stadien inzwischen auch so gemacht. Das ist im Grunde wie so eine Art Unkrautvlies, auf dem ist dann Kunstrasen eingewoben. Und darauf wird nochmal eine dünne Sandlage und Oberbodenlage halt gelegt, wo dann noch Rasen dazwischen gesät wird, um halt so ein Zwischending zu haben. Und ich denke auch, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nochmal voranstellen will. Ein ganz großer Trend, gerade im Breitensport, war es über Konjunkturpakete, dass ganz viele ehemalige Ascheplätze in Kunstrasenplätze umgewandelt wurden. Weil dafür war das Geld quasi da. Also das sieht man, also ich sehe es auch bei meinem alten Heimatverein, wo ich mal so in der Jugend gespielt habe, wo wir uns früher noch die Asche aus dem Knie gepult haben nach jedem Spiel. Das ist inzwischen ein wunderschön saftig grüner Kunstrasenplatz. Da kann man wunderbar drauf spielen, hat aber natürlich ökologische Folgen, weil man ist zum Kunstrasen gegangen, um zu sagen, da muss ich einmal bezahlen. Wenn ich den halbwegs pflege, ist der sehr wartungsfreundlich, ne, weil klar, die ganzen Ansprüche eines naturgewachsenen Rasens sind nicht mit dabei. Aber wer mal so einen Kunstrasen aus der Nähe gesehen hat oder, sag ich mal, selber drauf gespielt hat, wird wissen, man verteilt allüberall dieses wunderschöne Plastikgranulat. Ja, und das ist natürlich ein Zeug, also wir sehen das momentan auch bei den Kids, wenn die irgendwo am Kunstrasen ein Spiel hatten, na, dann starren die Klamotten quasi, wenn man die ausschlägt, einmal kommt so eine Wolke Plastikpartikelchen. Ja. Und da muss man natürlich sagen, ne, also alles, was wir über Mikroplastikbelastung wissen, was wir auch über die Produktion von dem Zeug wissen, der Beständigkeit, eventuell Wechselwirkungen, die es auch mit Mikroorganismen haben kann, mit samt und sonders den anderen Ökosystemen. Also das ist ein Aspekt, den sollte man nicht vernachlässigen. Ne? Und gerade weil sehr, sehr viele, insbesondere Breitensportplätze inzwischen ganz klar auf den Kunstrasen setzen, das hat Vorteile für die Vereine vor allem, hat aber halt eben ökologisch gesehen auch riesen Nachteile. Denn man kann zum Beispiel auch festhalten, dass natürlich selbst ein geschorener Rasenplatz mitunter immer noch ein Habitat sein kann. Wenn auch kein pralles und tolles, ne, aber ein Naturrasenplatz ist nochmal deutlich mehrwertiger als halt eigentlich eine abgeschlossene Kunstrasenfläche, die ja sogar aktiv mit Sperrschichten und Unkrautvlies arbeiten muss, damit da eben kein in Anführungsstrichen störendes Unkraut unten reinwächst. Also das sei auch nochmal so. Wir sind da jetzt die Kulturpessimisten, ne? Sei aber auch durchaus mal anzumerken, ne, dass also diese Effekte des Hybridrasens und des Kunstrasens natürlich aus ökologischer Sicht noch sehr, sehr viel problematischer sind als eben das Anlegen eines Naturrasenplatzes. Ne? Also das kommt auch nochmal mit oben drauf.
Ja, finde ich aber schön jetzt, das sind genau die beiden Gedanken, die ich sofort hatte, als du angefangen hast zu reden, ne? Mikroplastik und Biodiversität, das waren so, das bringt das halt so mit sich, ne? Man beleuchtet eben als Bodenkundlerin, als Bodenkundler die Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive und die gehört nun mal auch mit dazu, deswegen finde ich das auch wichtig, das hier nochmal zu sagen. Ja, Julian, spannender Einblick, danke dir für die Vorbereitung und für die Idee vor allem, das ist ja tatsächlich, du hast gesagt, das ist eine typische Duschidee, das ist auf deinem Mist gewachsen. Und sehr interessanter Einblick. Also ich fühle mich bereichert an der Stelle. Und ich will euch mal nochmal bereichern mit einem Nachlesepunkt, den habe ich jetzt nicht vor dem Thema gebracht, sondern bringe ihn jetzt an der Stelle, weil wir natürlich immer auch den Anspruch haben, uns mal zu korrigieren. Und mir ist in Folge 100 tatsächlich ein ganz grober Schnitzer passiert. Da hat uns unser Hörer Michael drauf hingewiesen. Natürlich habe ich bei der Dichte von Wasser, ne, es ging dann darum, was mussten du eigentlich alles ins All mitnehmen, um jetzt den Mond oder auch den Mars zu kolonisieren. Da habe ich gesagt, ja gut, selbst wenn wir das irgendwie hinkriegen da mit Mond- und Marsböden, ne, dann fehlt ja meistens noch das Wasser und Wasser hat natürlich eine gewisse Dichte. Ne? Also wollte sagen, Wasser ist sehr schwer und das zu transportieren ist sehr aufwendig. Und die Dichte von Wasser ist natürlich 1 Kilogramm pro Liter beziehungsweise 1 Tonne pro Kubikmeter und nicht, wie ich gesagt habe, 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Ich schäme mich, ich werde mich die ganze Sommerpause überschämen. Es tut mir sehr leid. Michael, ist es aufgefallen. Danke, Michael. Das freut mich natürlich immer, wenn ich mich da an der Stelle auch korrigieren kann. Und noch ein letzter Punkt, über den ihr uns auch korrigieren könnt, ist natürlich so, dass das Punkt, der Punkt unterstützen, ne, finanzielle Zuwendung. Also dieser Podcast finanziert sich rein durch Spenden. Wir werden von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft unterstützt. Das ist eine ganz große Hilfe. Allerdings wirtschaften wir zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Kalenderjahr noch defizitär. Und auch da nochmal der Hinweis, dass ihr natürlich gerne die Arbeit des Podcast-Teams dadurch unterstützen könnt, dass ihr uns eine kleine Spende dalasst. Wie das geht, erfahrt ihr unter der URL www.zollcast.de/unterstützen. Da würden wir uns tatsächlich auch sehr freuen. Und Julian, ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt damit fort, in der Sommerpause zu sein. Du hast bestimmt auch eine Menge geplant, bodenkundlich, oder?
Ja, sicherlich. Immer mal wieder ein paar Geländeaufenthalte. Ne?
Also. Ja, ja. Und Beine müssen auch hochgelegt werden. Das haben wir uns auf jeden Fall fest vorgenommen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt viel Kurzweihe hattet, dass ihr euch gefreut habt über diese Folge und dass ihr natürlich, wenn ihr EM guckt, auch die Europameisterschaft jetzt noch genießen könnt und dass die Mannschaft, die ihr entsprechend anfeuert, auch möglichst gute Erfolge hat. Ja, und damit würde ich sagen, verbleiben wir mit einem herzlichen Hello und melden uns dann wieder Ende August mit der nächsten regulären Folge. Julian und Christoph sagen Tschüss.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.